Ja, hallo, liebe Zuris. Hier ist wieder das Podcast Sterntor und heute gehen wir wieder rüber in die Pegasus-Galaxie mit Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, liebe Zuris. Hallo, Clemens.
Hallo. Die Folge, ja, Feedback habe ich jetzt nicht gesehen, deshalb. Die Folge heißt im Original wie, Thomas?
The Intruder.
Und im Deutschen Der Eindringling. Und der Arbeitstitel war aber ein anderer. Da wurde sich ausgedacht Murder in Space. Dann die Franzosen weichen wieder ab. Die haben gerade einen Abweichlermonat, habe ich gerade irgendwie im Kopf. Die haben das Ding nämlich AI übersetzt genannt. Also im Original haben sie das EA genannt. Aber das ist wohl auf Englisch übersetzt AI, was ich kurios finde, aber okay. Ich spreche kein Französisch, das kann alles stimmen oder nicht. Diese Übersetzungs-KIs und so, das ist, manchmal stimmt es auch gar nicht, was die übersetzen. So, ne? Das ist, ich glaube, bei so Redewendungen und so, da haben die wirklich, dann übersetzen die das halt eins zu eins, aber nicht so sinngemäß und das ist immer schwierig. Deshalb, liebe Franzosen, schreibt uns, ob das hinhauen kann. Ja, geschrieben hat das Ding Paul Moody und Joseph Malozzi. Und Regie Peter DeLuise, also kennen wir ja alles. Weltpremiere erstmal laut Sagetwiki.de 22.07.2005 und dann Deutschlandpremiere 26.07.2006.
Genau, bei SGA deckt sich das ja auch bei ja. IMDb.
Sehr gut. Zur Quote, das sind 0,77 Millionen und das waren 8,5% Sendeanteil im Fernsehen. Genau. Und ich glaube, ja, das war's schon. Mehr gibt es ja jetzt gar nicht zu sagen. Wo fangen wir denn an? Wo gehen wir hier rein in die Folge?
Der geneigte Zuhörer und Seher hat ja das, hat ja die The Siege ja gesehen. Da kommt jetzt am Anfang Previously On, das können wir uns an der Stelle schenken. Ist ja alles nicht wichtig, man hat die Race zurückgeschlagen, bums. Ja, wir sind an Bord der Daedalus, wir sind in der Messhall und da sitzt Weir ganz alleine und trinkt vermutlich Kaffee. Ja, ne, schaut nach draußen und man sieht halt die Distortions vom Hyperraum. Und Shepard kommt dazu und ja, schaut nochmal kurz auf seine Uhr. Auch interessant, das ist, ne, das wurde bei dieser Folge bei der IMDb bemängelt, fiel uns in der letzten gar nicht auf. Die ganze Führungsriege von Atlantis ist an Bord. Also alle sind zurück nach Hause. Also es ist eigentlich keiner mehr da, der jetzt irgendwie da groß aufpassen kann, außer vielleicht Chuck, der Techniker oder so. Ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also so fiel es einem nicht auf, aber.
Stimmt, ja.
Ja, Weir wundert sich auf jeden Fall, warum er denn noch so spät auf sei und er nimmt sich dann auch einen Kaffee und sagt, ja, hier kann ich schlafen. Na, muss wohl die Last des Kommandos sein und ja, er setzt sich dann zu ihr und ja, na, dann sagt er, na, du weißt schon, seitdem ich zum Lieutenant Colonel befördert worden bin und ja, John, na, ist das ist jetzt schon ein Monat her und wann lässt du das endlich mal sein, damit bei jeder Gelegenheit anzugeben. Und ja, hier, also bitte, du musst das einfach verstehen. Ne? Die ganz, ganz viele Leute in der Air Force haben geglaubt, ich würde niemals mehr als ein Captain werden. Und ja, die Leute haben sich wohl vertan. Kontert Liz dann und ja, man wechselt dann doch das Thema von Shepards Beförderung und er selber macht das, indem er fragt, so von wegen, hey, was machst du denn hier überhaupt noch so spät auf? Und sie sagt, ja, vermutlich liegt es daran, dass ich nicht mehr den Ozean hören kann, ne, den der auf Atlantis halt überlas. Ihr fehlt das Geräusch irgendwie so und ja, wieder ein krasser Themenwechsel. Er sagt, ja, wir sind schon an der Pegasus, an der Ecke, an der Grenze der Pegasus-Galaxie und ja, ne, dann wird es ja vermutlich wieder gut gehen, wenn wir in der Atlantis sind und ja, ne, ist irgendwie schon merkwürdig, ne, ich habe das letzte Jahr mich gewundert, ob man die Erde jemals irgendwann wieder sieht und sobald ich da war, ne, so Liz kann das nachvollziehen und ja, ne, war schon cool, wenn man hier einfach durch das Gate gehen könnte und dann sofort im Stargate Kommando ist, aber jetzt das hier, ne, ist schon irgendwie sehr, sehr anstrengend, ne, dann irgendwie 18 Tage hier in diesem Schiff zu verbringen, um zurückzukommen. Ne, ist ja klar, die haben das ZPM ja auf Atlantis gelassen und ja, ne, darum geht es dann auch direkt. Ne. Shepard sagt, ne, bis wir ein neues finden, dann muss das halt so gehen. Ne? Also sie können ja immer noch jetzt, ne, direkt so zur Erde, aber halt zurück ist halt immer so um. Und ja, es kommt ein Airman dazu. Und, hier, Liz, Dr. Weir, Colonel Shepard, wobei auch geil, ne, er hat das auch noch nicht mitgekriegt, dass er ist doch befördert worden, Lieutenant Colonel.
Ja, Lieutenant, genau,
Also,
ja.
er sagt Colonel, das ist ja dann auch falsch. Naja, das sollte er eigentlich besser wissen. Es gab einen Unfall und ja, beide erheben sich und gehen da mit. Wir sind in einem anderen Raum auf der Daedalus. Ja, scheint so ein Kontrollraum zu sein, viele Computermonitore und hast du nicht gesehen. Und Beckett beugt sich über einen Mann, der auf dem Boden liegt und nach dem Puls fühlt. Auch geil, weißt du, man sagt, es gab einen Unfall, weißt du, und dann holt man schon alles Personal daher, ohne dass der Arzt, weißt du, den man eigentlich als erstes verständigt, ne, da ist irgendwie schon, also vom Timing her auch ein bisschen merkwürdig. Eigentlich hätten sie den schon im Bodybag einladen müssen oder so und Beckett wäre nur da, ne, irgendwie ist das. Weiß ich nicht. Und ja, ne, listen auch hier, das ist doch Dr. Monroe, was denn hier passiert? Keine Ahnung, sagt Beckett, er ist auf jeden Fall tot. Ja, Endteaser, Opening Credits, wir sind immer noch in diesem Räumchen und ja, dann kommt der Bodybag zum Einsatz. Er wird dann hochgehoben, wird auf eine Liege gelegt und dann Beckett sagt, den sollen sich verdrücken. Und ja, Caldwell kommt dann jetzt dazu und fragt dann auch direkt so, er wurde wohl schon informiert. Hier, wie ist er denn gestorben? Beckett ist sich da nicht hundertprozentig sicher. Er hat auf jeden Fall irgendwie Verbrennung an den Fingerspitzen. Die Crewmen rollen die Liege, Trage da raus und ja, Shepard vermutet, dass es einen Kurzschluss gab und zeigt auf dem Door Control Panel. Das ist irgendwie so, ja, ein bisschen aus der Halterung raus. Man sieht, dass das irgendwie beschädigt ist und die Leitungen sind auch irgendwie verbrannt, ergänzt er dann auch und so von wegen. Ja, aber Caldwell kann das irgendwie nicht so ganz glauben. Da sollte doch nicht genug Saft drauf sein, um irgendjemanden zu töten. Wendet sich dann auch nochmal an Beckett und ja, keine Ahnung, sagt dieser, ne, ich muss den Körper erstmal untersuchen. Geht dann auch. Und ja, McKay wird dann von Liz angesprochen. Na, der ist da an der Computerkonsole am Arbeiten. Und ja, an was hat er denn überhaupt gearbeitet? Ja, Computerdiagnose, ne, Routine. Ah, wir haben auf jeden Fall Security Camera Footage und zeigt auf der Kamera und aktiviert diese dann auch. Ja, alles huddelt sich um ihn herum. Wir sehen Monroe auf dem Monitor, wie er in der Konsole arbeitet und dann gibt es irgendwie Interferenz. Ja, und Liz so, ja, was ist denn das? Und ja, Camera Malfunction und ja, Shepard glaubt nicht, dass das eine Koinzidenz ist, ein Zufall ist. Und ja, McKay ist sich da nicht so ganz sicher und ja, ne, er sagt dann hier, Caldwell hat recht, ne, gibt nicht genug Saft in diesen Leitungen, um jemanden zu töten, aber das ist im Normalfall. Und ja, woran er denn denken würde, ne, könnte sein, dass es hier irgendwie einen Power Surge in dieser Sektion gab. Würde erklären, warum die Kamera ausgefallen ist, die Malfunctioning Door, das hören wir jetzt auch als erstes Mal, dass die Tür irgendwie kaputt war. Ja, Caldwell fasst es dann zusammen, also wenn die Türkontrollen nicht reagiert haben, hat er das Panel rausgenommen, um das zu umgehen und hat dann einen fatalen Stromschlag gekriegt. Und ja, möglich, sagt McKay. Und wir sollten vermutlich einmal aus dem Hyperspace fallen, um mal eine Full Distribution, Full Diagnostik zu ziehen, ne, vom Power Distribution System. Und nee, sagt Caldwell, da können wir ja detektiert werden. Und ja, McKay versucht es nochmal. Und nee, Caldwell, wir sind in Atlantis in weniger als 2 Tagen. Wobei sich das auch nicht deckt, ne? Liz hat doch gerade erzählt, ne? Man fliegt 18 Stunden, das sind 1,5 Tage. Wie braucht man jetzt am Rand der Pegasus-Galaxie noch zwei Tage bis nach
Ich wollte
Atlantis?
mal an der Tanke noch mal ein bisschen was holen.
Ja, deutlich Umweg, ich habe keine Ahnung. Und ja, man solle die Diagnostik dann doch bitte dahin verziehen. McKay ist davon nicht sonderlich begeistert, aber ja, trollt sich so gesehen und ja, Liz mischt sich da auch sein. Hey, ist das denn wirklich Wise Colonel? Und ja, hier, bla. Koffel versucht's, ne? Das ist hier mein dritter Trip zwischen der Pegasus-Galaxie, also zwischen beiden Galaxien. Und ja, ne? Also, ich weiß nicht, was das jetzt damit zu tun hat, ob das weise ist oder nicht, keine Ahnung. Und ja, das Schiff ist doch relativ neu, ne? Könnte ja irgendwelche Probleme geben. Und Käufel zieht sie dann an Seite und bittet sie um ein Wort und dann geht's in den Korridor. Ja, ne, sagt er dann, hier, Chain of Command ist auf Atlantis ja so ein bisschen larifarig, aber das wird hier nicht passieren. Wenn Sie ein Problem haben mit meinen Befehlen, dann wirst du das mit den Privaten mit mir besprechen. Ne? Andererseits, ne, wenn das nicht so ist, halt deine Klappe, sagt er ihm. Im Klartext eigentlich. Ja, glaubst du wirklich, ne? Meinen Sie wirklich, dass das der Grund ist, warum Sie hier so reagieren? Na, ich habe hier einen Job zu tun, sagt Caldwell und dreht sich dann um und will eigentlich schon gehen und sie ergänzt dann so, das ist aber nicht der Job, den du gewollt hast. Und dann kommen wir zu einem Flashback.
Da wir, Landry und Caldwell und andere Militärs sitzen da am runden SGC-Tisch, schauen sich ein paar Akten an. Nentry meint hier, na, wie ich das sehe, hat hier das Internationale Komitee eine erhebliche Aufstockung von Personal und Mitteln da zugestimmt für Atlantis, also für die Mission. Und wir meint, ja, wo wir jetzt das ZBM haben, kann die Stadt ein wesentlich größeres Kontingent aufnehmen. Und Landry und Caldwell findet es vernünftig, dass man da auch die Präsenz des Militärs erhöht. Und Landry stimmt zu, wir auch. Und deswegen habe ich auch Major Shepard mit dabei. Ich habe sogar meine gesamte Führungsmannschaft mitgebracht. Ich denke, es ist nur fair, wenn sie bei dem Auswahlprozess der neuen Mitarbeiter für die jeweiligen Abteilungen selbst mitwirken. Landry, ja, wollte dann nochmal drüber reden, irgendwie in ihrem Bericht hier Major Shepard da mit dem besonderen Lob wurde da hervorgehoben und wir findet ja zu Recht. Aber er meint auch, dass eben sie jetzt genug an der Reihe waren, irgendwie von Anlässen dokumentieren, bei denen sie und der Major nicht gerade ein Herz und eine Seele waren. Ich denke da insbesondere an einen Vorfall mit fremdartigem Nanovirus, als Major Shepard sich ihrem Befehl einfach widersetzt hat, also die Folge Hot Zone, die 13 der ersten Staffel. Ja, und dadurch wurden auch viele Leben gerettet, meint wir. Und Landry, naja, der Mut und Einfallsreichtum des Majors stehen ja hier auch nicht zur Diskussion. Aber hier seine Befähigung, sich an irgendeiner Befehlskette zu halten, das schon. Und wir sagt nochmal, dass sie selber nicht zum Militär gehört. Ja, aber sie hat noch die Führung, meint Caldwell. Und Landry, ja, sehen Sie, Doktor, nach unserer Auffassung wird Major Shepards Drang zur Unabhängigkeit da ein Problemchen auf. Wenn es ihn zuwider handelte, da könnte das ja auch möglich sein, dass er das bei dem neuen Kommandanten des militärischen Kontingents auch vorhat. Wie weiß, fragt sie, wann wurde denn das beschlossen? Und Landry, ja, wurde ja noch überhaupt nichts beschlossen. Aber wir haben da schon Kandidaten im Sinn. Ihr blickt da fassungslos Richtung Coldrays Richtung. Der neigt zu den Kopf, irgendwie herausfordernd. Und wie ihr meint, Atlantis hat schon einen Militärkommandanten. Und Landry, ja, hatte einen Militärkommandanten, Colonel Sumner. Nach dessen Tod hat Major Shepard ordnungsgemäß diese Position übernommen. Doch nur bis eben angemessener Ersatz gefunden ist. Coldray dann, ja, Doktor, Sie wollen doch nicht im Ernst eine Mission von dieser Wichtigkeit einem Major anvertrauen, der noch dazu eine fragwürdige Akte hat. Ja. Und wir meinen das, was der Major getan hat, bevor er bei mein Team kam, das ist mir Rille. Ich kann ja nur eins sagen, ohne den Major würde ich heute hier nicht sitzen. Und was seinen Rang angeht, sollte der nicht ausreichen, werden sie ihn eben befördern müssen. Und Landry kommt ins Stockern, Doktor, und wir, ja, ich muss Sie doch an eines nicht erinnern, Gentlemen, ich genieße weiterhin die Unterstützung des Präsidenten und unserer Alliierten. Sie sollen sich nicht mit mir anlegen. Und dann steht sie auf und dampft ab und Landry wirft Caldwell ein. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Grinsen zu und dann endet dieser Flashback. Es geht weiter nach diesem Flashback in einem Daedalus-Korridor, logischerweise für diese Folge jedenfalls. Der Caldwell steht da im Gang rum und hält sich da mit irgendeinem Crew-Mitglied und ja, ihm wird irgendwas auf dem ThinkPad gezeigt. McKay kommt da herbei und Caldwell, ja, ist alles gut, okay, machen Sie so weiter und Crew-Mitglied, jawohl, Sir. Das Mitglied da dampft ab und McKay, ja, Colonel Caldwell und hier, na, was gibt's denn, Doktor? Hören Sie, sagt McKay, ich sehe ein, dass Sie kein Fan dieser raus aus dem Hyperraum-Sache sind. Verständlich, wenn man davon ausgeht, dass wir in irgendeiner bekannten Region der Pegasus-Galaxie sind, wo wer weiß schon, was hinter jeder Ecke lauern könnte, womit und Caldwell, Doktor. Naja, sehen Sie, ich halte es für möglich, dass Dr. Munros Tod kein Unfall gewesen ist. Und Caldwell, hä, wovon reden Sie jetzt bitte? Naja, ich habe hier die Energieversorgungsaufzeichnung verglichen mit dem Timecode der Kamera. Es gab dann einen nicht geklärten Stromausschlag, aber erst 30 Sekunden nach dem Kameraausfall. Ja, und? Naja, das heißt, die Fehlfunktion der Tür und der Kameraausfall entstanden nicht durch dasselbe Problem. Major Shepard hat recht, zu viele Zufälle. Und Caldwell, ja, Sie meinen Lieutenant Colonel Shepard, also das hat sich wirklich gar nicht rumgesprochen, dass er befördert wurde, also heimlich gemacht und 2 Wochen verschwiegen, nach dem Motto. McKay, ja, okay, natürlich, ist gewinnungsbedürftig. Und das ist Ihr einziger Beweis, fragt Caldwell. Und McKay meint, es gäbe da noch was. Offenbar, hier war Dr. Monroe gerade beim Einrichten von Computersicherheitsprotokollen und korrumpierte Computerprogramme sollen so isoliert und abgeschaltet werden. Caldwell, hä, was für Programme? Ja, keine Ahnung, er wurde getötet, bevor er damit fertig war. Und Cordwell, ja, sie meinen, es gibt ein Problem mit dem Schiff und er wurde deshalb umgebracht. McKay findet, ja, es klingt schon verrückt, aber irgendwie steckt da mehr dahinter als eine einfache Fehlfunktion. Also sie drehen sich ein bisschen im Kreis. Cordwell meint dann über Funk. Brücke ist Cordwell, wir gehen umgehend aus dem Hyperraum. Und McKay ist zufrieden, ja. Und dann sieht man im Weltraum, wie die Daedalus da aus dem Hyperraum austritt.
Diese ganze Prämisse war ja eh so ein bisschen Larifari, ne? Also wenn man davon ausgeht,
dass die Tür... Wirkt ja auch so im Dialog, ja.
Ne, dass die Tür sich durch einen Power Surge geschlossen hat und nicht wieder aufging, ne? Und dann, ja, dass in dem Moment, ne, weil wir haben ja den Typen vor dem Rechner gesehen, ne, dass das vielleicht derselbe Moment ist, wo die Kamera ausfällt, meinetwegen, ne? Aber wenn es den Power Surge gab in dem Moment und er dann erst zur Tür geht, das Ding aus der Wand baut... Das kann ja nichts mit zu tun haben. Also ein Power Surge ist da wirklich nur mal so ein Spike und dann fällt er ja wieder runter. Ansonsten, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Du wirst ja auch ein bisschen was Zeit brauchen, um dieses Pedal auseinanderzubauen.
Ja. Ja, wir gehen in den Maschinenraum. Da ist der McKay jetzt auch am Start und mit Lindström und Hermoid, die arbeiten an den Konsolen. Und Hermoid, ja, dürfte ich mal erfahren, wonach sie überhaupt hier suchen. Und McKay sagt eben, dass es Anzeichen gibt, dass der Schiffscomputer manipuliert wurde. Und Hermoid, ja, könnte es, sagt mal genauer. Und McKay, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht. Hermoid seufzt etwas auf Asgard. McKay fragt, was war denn das jetzt? Und der Hermoid, nichts. Also, ja, ist halt so der Nervende. McKay, hören Sie mal, hier überprüfen Sie die Hauptsysteme, Antrieb, Navigation, Lebenserhaltung. Achten Sie da auf alles Ungewöhnliche. Und Lindström und ich überprüfen hier derweil das Energieverteilungssystem. Vielleicht finden wir ja da was. Dann kommt Shepard rein, fragt, wie es denn läuft. Ach so, und hier Lindström kann man noch sagen. Der Darsteller hier, Kimani Wraith-Smith, der ist in SG-1 schon mal aufgetreten. Weiß nicht, wie die Folge jetzt, das ist komisch übersetzt. In Staffel 6, Folge 9.
Der ist generell, ich hatte mir ihn später aufgeschrieben, also, in der nächsten Szene, weil mir das hier so gar nicht bewusst war, dass er da irgendwie mit... ist eigentlich Stunt-Coordinator bei SGA. Ja, der ist auch bei Babylon 5, Sentinel, X-Men 1 und 2, Watchmen, Wolverine, Deadpool, Supergirl. Also der war auch relativ fleißig in 163 Serien mindestens, für Serienfilmen, oder hast du nicht gesehen, ja.
Ist auch Stunt-Double für Rainbow San Franks, also unseren Lieutenant Ford. Genau, Shepard fragt, wie es läuft. Ich bleibe da neben Hermoid stehen und McKay meint, ja, das wird hier eine Weile dauern. Dann läuft McKay rüber zu Shepard und flüstert, ja, nicht anstarren, er hasst es, wenn er angestarrt wird. Also. Und Shepard flüstert, findet denn nur ich die Zusammenarbeit mit diesem Alien irgendwie seltsam? McKay flüstert, ja, die Technologie des Hyperantriebs ist für uns neu und wir brauchen seine Hilfe. Und Shepard flüstert, ja, wieso muss er so nackt rumlaufen? Also, ja. Ist auch ein bisschen komisch. McKay Lindström fragte, ja, McKay verlässt den Maschinenraum und Lindström folgt ihm. Shepard wirft Hermoid noch so einen Blick zu und geht dann auch. Hermoid gibt wieder irgendwas Asgardisches mit sich und Hermoid dann auf Asgard, ja, die Menschen sind die Kleinkinder. Ja, dann geht's auf der Daedalus logischerweise in dieses Energieverteilerzentrum, Schleuse, Korridor, wie auch immer. Mit McKay geht's dann da weiter.
Genau, nicht nur McKay, sondern auch besagter Lindström kommen da rein und McKay schlägt vor, man sollte sich aufteilen, so von wegen, Lindström solle die Logs mal sich angucken und er würde sich hier die Junction Box, also den Verteilerkasten angucken. Ja, man teilt sich auf und fängt an zu arbeiten. Hey, nach einer Weile also, hätte wohl noch nichts gefunden, fragt nach, wie es bei Lindström ist, so von wegen, oh, gib mir eine Musik. Oh, da ist und was denn? Ich glaube, ich habe was. Und ja, was? Und ja, plötzlich gibt es irgendwie einen Alarm. Und dann kommt jetzt irgendwie ein Coolant Blast, also hier von wegen so Kühlmittel, das dann aus der Decke kommt. Oder heißer Dampf, was auch immer, ne? Also in dem Fall eher Coolant, weil...
Die haben da Kohlenstoffdioxid, also aus diesen Feuerlöchern irgendwie wohl verwendet, sowas. Das war in dieser Wand eingebaut. Und das CO2 trat so laut heraus, dass die Crew jedenfalls Ohrenschützer tragen musste. Und nach dem Dreh war wohl irgendwie die Luftqualität wegen des Sauerstoff... Das Mangel ist sehr schlecht und dann wurde eben vielen Mitarbeitern und der Crew, irgendwie den Schauspielern auch, die waren berauscht und schwindelig, also ja.
Yay, Drogen. Ja, man teilt sich also, Lindström versucht da durchzugehen, der ist hinter diesem Strahl, der da aus der Decke tritt, verbrennt sich dann aber irgendwie dabei oder, ne, also Ja, wobei, du kannst auch von Kühlmittel kannst du dich ja auch verbrennen. Auf jeden Fall zuckt er dann zurück und ja, wir kämpfen dann so, Lindström, Lindström. Und ja, ne, beide verlassen dann den Raum auf der jeweils anderen Seite. McKay halt in den Flur, macht die Tür zu und Lindström, da er keine andere wirkliche Wahl hat, geht in eine der Rettungskapseln und schließt dann auch die Tür. Und ja, man hat dann irgendwie in Kommunikation, ist aber doch möglich, ne, über so eine Box in der Wand. Und Lindström, Lindström, Lindström. Und Lindström sieht man, dass er da am Rumhusten ist. Und ja, meldet sich da über dieses Gerät in der Wand und sagt, ja, mir geht's gut, was ist denn passiert? Und keine Ahnung, hier sagt, okay, ich werde jetzt hier irgendwie mal das Leak abschalten lassen und dann wird der Raum entlüftet. Lindström schaut sich derweil seine Hand an und ja, ne, also hier steht, is covered with white residue. Nee, das sind diese Verfrierungen. Und ja, plötzlich ist dann Static im Kommunikator und Lindström versucht da irgendwie die Verbindung wiederherzustellen und so schreit auch eine Rodney. Auf der anderen Seite Lindström. Also das ist so das, ich glaube, das häufigste Wort in dieser Folge. Lindström, Lindström, Lindström. Also es wird dauernd irgendwie gerufen. Und man sieht Lindström in dieser Kapsel, also ne, und wobei ist ja gar keine, ist ja Luftschleuse. Und ja, man sieht ihn auf dem Video an Rodneys Seite, aber man hört halt nichts. Und Lindström, hörst du mich? Lindström, hörst du mich? Und plötzlich gibt es eine Sirene, die losgeht, rotes Licht flackert und ja, die Airlock öffnet sich wohl. McKay versucht es da nochmal über die tote Kommunikation zu sagen, hey, was tust du denn? Und Lindström versucht da irgendwie diesen Öffnungsmechanismus zu blockieren, indem er auf dem Control-Panel rumhaut und ja, McKay, obwohl er weiß, dass er nicht hört, hier, die Airlock öffnet sich, hier, überschreibt das System, hast du nicht gesehen, und Lindström hat aber irgendwie in dem Moment schon aufgegeben, Rodney, help me, und Lindström, Lindström, Rodney. Ja, ne, wir sehen halt auf Rodneys Seite auch Lindström, wie er immer noch, hilf mir, schreit, aber man ihn nicht hört. Und ja, Lindström, und dann geht die Airlock auf und wir sehen auf dem Monitor, auf dem Screen, dass Lindström in den Weltraum gesaugt wird und Rodney ist da wenig begeistert von. Wir sehen die Daedalus im Weltraum. Dann geht es in einem Korridor weiter. Ja, wir haben irgendwie den Blickwinkel einer Security-Kamera, die da irgendwie an der Decke montiert ist. Beckett inspiziert McKay. Ne, der hat sich ja auch, der ist ja auch diesem Coolant ausgesetzt worden. Caldwell Shepard und Liz kommen, sind dabei, schauen da dem Ganzen zu. Es gibt noch ein paar andere Leute, die da rumlaufen. Und ja, McKay nimmt die Sauerstoffmaske, die er aufgesetzt bekommen hat, vom Gesicht. Und beschwert sich, mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Und ja, Beckett bestätigt das, ne? Er hat nicht genug Toxine inhaliert, um jetzt irgendwelchen permanenten Damage anzurichten. Aber ja, wenn er ein paar Sekunden länger da irgendwie drin gewesen wäre, das wäre eine ganz andere Story. Hat man bei Lindsay auch gesehen, der hat am Anfang auch irgendwie, keine Ahnung, was, Blut gehustet oder irgendwie sowas. Aber vermutlich hätte der das eh nicht überlebt, auch wenn er nicht in den Weltraum gesaugt worden wäre. Ja, Beckett nimmt dann die Sauerstoffmaske und presst Rodney wieder ins Gesicht und ja, Liz bedankt sich für die Zusammenfassung und ja, Caldwell ist jetzt auch on board, wie man so schön sagt. Ja, das wird jetzt vermutlich doch keine Random Malfunction gewesen sein. Und ja, McKay bestätigt das und sagt, ja, Lindström hat irgendwas gefunden. Er wollte mir gerade erzählen, dass dieses Leak passiert ist. Und ja, wonach haben sie denn überhaupt gesucht? Will Liz wissen. Und ja, hier, wir haben versucht, diesen Power Spike, den Dr. Monroe getötet hat, irgendwie die Ursache dafür zu finden. Und ja, Käufe meint dann auch direkt zu finden. Ja, hier, wer wusste denn davon, dass sie irgendwie, ne, dass sie hier das irgendwie tun? Und ja, weiß so gut wie jeder, dass wir hier irgendwie Diagnosen fahren wollten. Aber keiner hat gewusst, dass wir jetzt genau zu diesem Zeitpunkt hier in diesem Raum sein würden. Und Shepard zeigt dann nach oben zur Kamera und sagt, na, also, wenn der Attentäter hier Monroe töten konnte und dann die Security Evidence also filmische Evidence irgendwie löschen könnte, dann könnte er das doch hier auch tun, ne? Also, dass er hier dann über die Videokamera, über das Videosystem sich den Fortschritt der Untersuchung anschaut. Und ja, McKay ist sich nicht so ganz sicher, ob es ein Er ist, aber das ist ja an der Stelle egal. Ja, ne, Caldwell dann auch, ja, wie viele Leute an Bord könnten das denn irgendwie technisch? Und McKay sagt, ja, fast jeder. Ne? Also, das hat man jetzt davon, wenn man ein Team von brillanten Wissenschaftlern sich an Bord holt und lässt sich da nicht ganz so sicher, kann das nicht glauben, dass das einer unserer eigenen Leute gewesen wäre. Ne, gäbe es vielleicht hier irgendwie einen Eindringling. Und Caldwell sagt, ja, wir haben den Lifesign-Detektor benutzt, ne, so von wegen, das passt mit den Leuten, die an Bord sein sollten. Haben keine extra Signale gekriegt und ja, wie wäre es mit einem Hibernating Phase, also so ein Wraith-Winterschlaf. Und Shepard bestätigt, dass das durchaus sein könnte. Caldwell aber, nee, nee, das war auf Atlantis, ne, wir sind ja 2 Monate schon unterwegs, seit wir das letzte Mal den Wraiths begegnet sind und ne, sie haben sich in der Zeit nicht an Bord schleichen können und McKay bestätigt, dass man hätte einen Full Decontamination Sweep auf der Erde gemacht, die hätten das wohl gefunden. Ja, ja, Caldwell ist nicht sonderlich begeistert, dreht sich zu einem Airman hinter ihm und befiehlt so weg, hier, so ab sofort werden alle zivilen Personen in ihre Quartiere eingeschlossen. Und Lys ist davon nicht begeistert, so wegen, ja, Caldwell macht aber für sie eine Ausnahme und für McKay, was alle Leute, die anwesend sind, natürlich nicht. McKay ist davon auch nicht so begeistert, obwohl er sich ja noch frei bewegen darf, weil er sagte so von wegen, ja, die Leute könnten einem doch irgendwie sehr, sehr hilfreich sein bei der Untersuchung. Sagt Caldwell, nee, tut mir leid, ja, ich habe hier irgendwie nicht das Sagen gehabt, was den Auswahlprozess angeht, deshalb, ich kann hier nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Und da war ja jemand anderes da in Charge und ja, er schaut dann auch Liz an. Wir bekommen einen Flashback. Im Briefingraum sehen wir Beckett, Liz, also im irdischen Briefingraum. Wir sehen Beckett, Liz und ein paar andere Leute, die da am Konferenztable sind. Haufenweise Unterlagen vor sich und Personal Files. Und ja, Beckett fasst das Ding, was er in der Hand hat, zusammen. Harvard und hast du nicht gesehen. Halbes Dutzend Research Grants und ja, ne, und ja, Base Jumping, was auch immer, das muss ihm erstmal erklärt werden. Und ja, Beckett meint so, ja, diese Leute sind alle mehr qualifiziert als ich. Wie soll ich mich dann ja jetzt zwischen irgendwem entscheiden? Und ja, Liz beruhigt ihn, sagt, hier, du bist mein Chef, Schnitzler, mein Chef, Metzger, Chief Surgeon, sagt so, das ist ja, der ist doch kein, also. Er ist der, ne, also ist der Krankenstation Chief. Das ist doch nicht nur der Chief Chirurg. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen. Keiner ist in meinen Augen mehr qualifiziert als du. Und Beckett findet das Knorke. Er grinst nämlich ein bisschen. Er hätte ja auf jeden Fall jetzt eine kurze Liste gemacht. Gibt Liz eine Liste und die ist wohl ewig und 3 Tage lang. Und das ist eine kurze Liste. Und, ja, Liz dann auch. Hey, hast du dir irgendwie Dr. Simon Wallace angeguckt? Und ja, habe ich. Er ist auch mehr qualifiziert als ich. Und warum ist er hier nicht auf der Liste? Das ist auch geil, weißt du. Du gibst jemand anderem die Möglichkeit, sich selber aus und dann, warum ist er nicht auf der Liste? Weißt du, das ist auch so ein bisschen. Na, also, dass Liz da ein Interesse dran hat, ist auch geil. Aber wenn ich jemand anderem sage, du triffst die Auswahl, warum ist der nicht da drauf? Ja, dann, wenn ich sowas haben wollen würde, dann würde ich das vorher sagen oder die Liste einfach selber machen. Na, Beckett sagt hier, alle Kandidaten hätten hier eine NDA unterschreiben müssen. Ja, Liz, so, hä, der hat doch Security Clearance, ne? So von wegen, der weiß ja, worum es geht. Und vielleicht ist das das Problem. Und Liz dann, hä, was? Er hat diese NDA nicht unterzeichnet. Und ja, wir gehen auf jeden Fall dann in Lisses Haus, um dann zum Showdown zwischen Simon und Liz zu kommen.
Ja, genau, mit dem man gar nicht mehr rechnen konnte, irgendwie den nochmal zu sehen. Aber ja, der ist auf jeden Fall gerade am Kochen. Kocht sein eigenes Süppchen, könnte man jetzt metaphorisch vielleicht sagen. Und die Liz kommt da rein, ist aufgebracht. Und wann wolltest du mir das erzählen? Es gibt nichts zu erzählen. Ne? Ich meine, ich habe ja. Hab nicht ja, aber auch nicht nein gesagt. Dir ist schon klar, dass nur auf diese Auswahlliste der letzten Kandidaten kommst, wenn du dich da auch verpflichtest. Und Simon, ja, kannst du hier nicht nach einem Jahr hier auftauchen und mir sagen, ich soll innerhalb von 2 Wochen alles stehen und liegen lassen. Ich habe Verpflichtungen, Patienten, Forschungsprojekte und wir, ja, weiß ich weiß. Und ich werde niemals die Wichtigkeit deiner Arbeit unterschätzen, aber du musst auch verstehen, dass jedes einzelne Mitglied dieser Expedition genau sich in derselben Situation halt befindet und deswegen wurden sie ja ausgewählt und seinem, ja, ich verstehe schon, ich brauche noch etwas Zeit dafür. Und dann wendet er sich wieder dem Essen zu und lässt den wir vor allen Dingen, wir so stehen. Der Flashback endet und wir sind wieder in der Gegenwart, wo die Daedalus im Maschinenraum der Hemoid arbeitet da. Und McKay kommt rein. Dr. McKay, Sie kommen gerade rechtzeitig. Für was denn? Was sehen Sie sich da an? Da sieht es auf so einem großen Bildschirm eben, rattert so ein binärer Code runter. Ja, Sabotage, nach der wir gesucht haben. Und McKay, es ist ein Virus. Sehr scharfsinnig von Ihnen. Und wo haben Sie den jetzt gefunden? Naja, im einem der Navigationscomputer. Er hat sowohl die Kommunikationseinrichtungen als auch die Antriebssysteme befallen. Das heißt, er breitet sich aus. Ja, und verändert sich. Wie denn das jetzt? Naja, offenbar rekonstruiert er sich und wächst dabei. Es ist völlig anders als von Menschen geschaffene Programme, mit denen ich je zu tun hatte. Er läuft dann zur Konsole, scheucht eine Technikerin weg, der McKay. Gehen Sie zur Seite, da muss ich jetzt mal ran. Hat da wohl eine Idee und gibt da irgendwelche Befehle ein anscheinend. Und Herr Moid fragt, was er denn vorhabe. Ja, ich überprüfe hier nur mal was, aber bin mir sicher, das ist unmöglich. Und McKay dann, verdammt, also nichts ist unmöglich, wahrscheinlich Toyota. Was haben Sie getan? Naja, ich habe es durch den Übersetzungscomputer gejagt und es ist von den Rays. Verdammt, in der Tat, sagt Herr Moid. Im detaillierten Kontrollraum, ist ein Computervirus, ein Race-Computervirus. Und McKay, ja, vermutlich während des letzten Aufeinandertreffens haben wir uns das irgendwie eingefangen. Cordrell, ja, wenn es schon so lange hier war, wieso, also warum entdecken wir es jetzt? Und McKay, ja, höchstwahrscheinlich wurde es von einem irgendwie komprimierenden Format übertragen und es hat wohl eine Weile gedauert, bis es sich entpackt hat, also mit WinRAR oder ne, die ZIP-Datei entpackt und dann unsere Befehle befallen konnte. Ja, das war vermutlich während ihres Rückflugs zur Erde. Seither war es im Ruhezustand und wartete auf einen Auslöser. Ja, was war das? Fragt Shepard. Und naja, McKay sagt vielleicht die Tatsache, dass wir uns wieder mal in der Nähe des Race-Territoriums befinden. Ich glaube, es soll letztendlich das Navigationssystem übernehmen. Dann fliegt das Schiff nämlich direkt zu Ihnen. Wir finden es nicht so duft, denn wenn Ihnen die Daedalus in die Hände fällt, dann erhalten Sie nicht nur Zugang zu der intergalaktischen Hyperantriebstechnologie, Sie bekommen auch die Navigationsdaten zur Erde. Und McKay, ja, was Sie schon immer wollten, neue Weidegründe. Ja, Cordwell, das erklärt immer noch nicht den Tod von Dr. Monroe und Dr. Lindström. McKay, ja, habe ich ja versucht zu erklären, es war ein Virus. Und weder Cordwell oder Shepards Gesicht leuchtet da irgendwas Verständnis auf. Und McKay, ja, eine Art künstliche Intelligenz. Es kann alleine denken und sich an Situationen neu anpassen. Sich selbst schützen, fügt Shepard hinzu. McKay bestätigt das. Es wusste, dass Lindström und Monroe es entlarven würden, also hat sie sie zum Schweigen gebracht. Und Rear fragt, kann es das ganze Schiff übernehmen? McKay verneint das nicht vollständig zumindest. Stellen Sie sich vor, wir haben hunderte einzelne Computer an Bord. Viele sind miteinander vernetzt, darum halten wir es für eine große Maschine, aber das stimmt nicht. Es gibt Dutzende von Backups und Redundanzen und einige Systeme wie die Lebenserhaltung sind bewusst isoliert. Shepard, ja, das heißt, das kann uns jetzt nicht einfach die Luft abdrehen, ne? Ja, McKay, das ist die gute Nachricht. Dummerweise brauchen einige der komplexeren Systeme wie Navigation und Antrieb eine gewisse Vernetzung, damit das alles funktioniert. Es wird in diesem System so weit ausgebreitet sein, dass beim Versuch, es zu isolieren, das Schiff eben nicht mehr steuerbar sein wird. Bis wir rausfinden, was los ist, stecken wir hier fest und dann piepst plötzlich eine Konsole, nur um die ganze Schose vielleicht zu bestätigen oder wie auch immer. Sehen wir jetzt auf jeden Fall, meint ein Offizier, dass wir jetzt ein Notsignal anscheinend gerade beginnen zu senden. Was erzählen Sie mir denn da? Naja, ist irgendwie von selbst losgegangen. Schalten Sie das ab, meint Cordwell, und der Offizier betätigt die Konsole und da keinen Zugriff drauf. Und McKay, ja, es ist das Virus, ja. Ich meinte ja, es kann sich die Situation immer anpassen. Es hat noch nicht genug Kontrolle über das Schiff, um es zu den Rays zu fliegen. Also ruft es die Rays zu uns. Und genau jetzt sind wir ein tolles Ziel. Gute Aussichten.
Ja, der Bridge Lieutenant wird gespielt von Michael Boysworth. Einmal Discovery, 53 Rollen, der Rest sagte mir überhaupt nichts. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil Shepard sagte so wegen, sie können uns nicht töten, also es kann uns nicht töten, also um jetzt wenn es die Atmosphäre absaugt. Ja, weiß, das kann es doch.
Ja, also es jetzt gibt nicht ja noch durch viele das, andere Möglichkeiten, außer jetzt die Lebenserhaltung, sag ich mal, deshalb.
Genau, ne, also von wegen
so ein, ist... sich eindimensional gesehen, ja.
Na, so wie es gerade getötet hat, dann machst du halt nicht die Tür innen zu oder ne, lässt die
Ja.
offen.
Oder
Du
tötet
machst
halt
einfach
einzelne
alle,
immer mal und irgendwann gibt es halt auch kein
ne,
Leben mehr. Also,
machst
ja.
alle Türen auf. So wie lässt die Türsteuerung übernimmst du und dann machst du außen die Türen zum Weltraum auf und zack, alles bums. Ne? Dazu brauchst du den Life-Support nicht. Also das sind ja andere Systeme, das sind ja
Ja.
Türöffnungssysteme. Also würde wohl doch gehen. Ja, genau. Auf der Dedaluschen Brücke geht es dann weiter. Caldwell schaut über Coopers Schulter und ja, Shepard geht zu McKay in der Zeit und was tust du denn? Was tust du denn? Ja, also bitte, ne, wir können ja jetzt irgendwie die Energie zum Long Range Transmitter abschalten und dann kann es keine Nachrichten mehr senden. Na, aber also wir können da keine Nachrichten mehr senden, aber das wird den Virus genauso betreffen. Ja, Shepard ist sich da nicht ganz so sicher. Er meinte so, ja, in Theorie. Ja, ne, bisher haben wir immer einen Schritt hinterher gelegen. Und ja, der Bridge Attendant soll er auf jeden Fall jetzt nochmal probieren. Und sagt, ne, tut mir leid, wir senden immer noch. Und ja, McKay sagt, wir haben dann nur noch eine Möglichkeit. Full System Shutdown. Ne? Wir wipen alles und Reboot. Ein sauberes Backup einspielen. Und wird das denn funktionieren? Ist sich Liz nicht ganz sicher. McKay sagt, absolut. Glaubt er zumindest. Und wie lange braucht denn das? Will Caldwell wissen. Und ja, das Schiff hat ja keinen An- und Ausschalter. Wir brauchen hier eine Zeit, um uns vorzubereiten. Na, vielleicht eine Stunde, vielleicht auch zwei. Shepard sagt hier, wegen jede Minute, die wir hier länger brauchen, na, desto eher werden wir entdeckt. Wir müssen diesen Transmitter jetzt abschalten. Und Caldwell erkundigt sich dann, ob Shepard denn eine Idee hätte. Hat er auch direkt, wird Caldwell aber nicht mögen. Wir sehen eine F302, die Glider Bay verlässt. An Bord ist Shepard. Caldwell meldet sich übers Radio und ja, wir haben die ganze Sektion evakuiert in der Nähe des Arrays und Bulkheads sind geschlossen und Shepard bestätigt. Caldwell gibt den Befehl, dass sich jeder auf den Impact vorbereiten soll. Wir sehen, wie Colonel Shepard auf den Transmitter zufliegt und feuert. Die Satellitenschüssel explodiert
Jetzt
und
müssen sie
Caldwell.
keine Rundfunkgebühren mehr zahlen. Das
Genau, Caldwell erkundigt sich nach dem Status. Transmitter ist offline, sagt der Bridge Lieutenant. Das Distress Signal ist disabled worden. Und Caldwell sagt dann meldet sich über Funk, sagt dann: Gute Arbeit, Colonel. Na, return to the ship. Ja, an Bord der F302 sagt Shepard: Ja, gerne. Und ja, drückt dann ein paar Knöpfchen. Und ja, aber es passiert scheinbar irgendwie nichts, weil er meldet dann direkt zurück: Hey, ich habe hier ein Problem. Ne, meine Kontrollen sind. Reagieren nicht mehr und bitte was? Will Caldwell wissen und ja, die Daedalus ist hinter mir, aber ja, ich kann nicht umdrehen, so von wegen, ich werde aber schneller. Und das sehen wir dann auch in einem Shot. Und ja, bei Käse, oh, scheiße, ne, ich hätte das irgendwie kommen sehen sollen. Die Navigationssysteme der F302 ist kompatibel mit unseren Supply Systems und die sind ja infiziert. Der Virus muss sich wohl in das Schiff hochgeladen haben wollen. Wobei ich mich frage, was er damit erreichen will. Ne? Also wegen, bis jetzt hat er ja nur getötet, um seine Entdeckung zu verhindern. Jetzt ist er schon entdeckt. Warum sollte Shepard jetzt irgendwie sterben müssen?
Er weiß zu viel, ja.
Jetzt weiß ja jeder. Also
Ja, Kommandoebene, ich weiß es nicht.
Na, also was auch immer
Irgendwie,
sich der
ja.
Race-Virus dabei
Alle
denkt, es ist
einzeln.
merkwürdig. Liz hat auf jeden Fall den Vorschlag, man könnte ihn ja rausbeamen. Und McKay sagt, ja, doch, klar, können wir. Das System ist immer noch sauber. Caldwell befiehlt, dass es das doch dann tun soll. Und Liz gibt die guten Nachrichten per Radio an John. Ja, ne, berichtet auch hier von wegen, Rodney glaubt, dass dein F302 von dem Virus übernommen worden ist. Ne? Wir werden dich jetzt hier rausbeamen. Shepard bestätigt, er soll jetzt aber auch Standby gehen. McKay ist da am Rumtippen, kommt aber zu einem Problem. Und na ja, der Transporter-Beam ist jetzt irgendwie an den Asgard-Sensor gekoppelt. Und ja, dann benötigen wir, um jetzt Targets anzuvisieren. Und Liz versteht nicht, worauf er hinaus will. Ja, dieser Teil von Equipment war in dem Array, den wir gerade zerstört haben. Und Caldwell rollt schon die Augen. Ja, er hat dann aber eine Idee. Der McKay schnippt mit den Fingern so viel. Ja, hier, wir können auf das Radiosignal uns fokussieren. Das haben wir doch auch auf Bord der Prometheus gemacht, bevor wir die Asgard-Sensoren hatten. Dann können wir sagen, ja, hier, dann beeil dich mal. Nur du hast nur 3 Minuten. Dann wird er außer Reichweite sein. An Bord der F-302 hört man Liz' Stimme. John, hier, wir haben ein kleines Problemchen. Rodney macht jetzt noch ein paar letzte Adjustments und dann können wir dich da rauskriegen. Shepard ist nicht sonderlich, ne? Also über das kleinere Problemchen sagt dann, okay. Also er ist da wohl ein bisschen skeptischer, als Liz da rüberkommen will. Und ja, wir geben dich jetzt noch nicht auf, keine Bange. Und ja, dann kommen wir aber an der Stelle nicht zu einem B-Prozess, sondern zu einem weiteren Flashback.
Im Haus von Fords Cousine.
Gespielt von Lucia Walters, einmal Millennium, einmal Akte X. Einmal tauchte sie in SG-1 auf. Ich habe mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, wo. Oder kommt erst noch. Einmal Smallville, 123 Rollen, der Rest war aber eher unbekannt.
Kam jetzt auch nicht so bekannt vor. Genau, sitzen da bei Lara auf dem Sofa und betrachten ein Bild von Ford in so einer Gala-Uniform. Lara bringt da Tee rein. Na hier, bitte, danke, danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie persönlich kommen können. Aiden ist eigentlich nur mein Cousin, aber da er weder Brüder noch Schwestern hat, standen wir uns umso näher. Und Shepard meint, er möchte jetzt eins klarstellen. Für mich ist er immer noch am Leben und solange ich keine gegenteilige Beweise in den Händen halte, werde ich weiter nach ihm suchen. Und Lara meint, aber Sie können mir keine Details verraten. Sie können mir nicht sagen, wo er stationiert war oder wie es kam, dass er verschwand oder wie groß die Chance ist, dass ich ihn wiedersehe. Und Shepard tut das leid. Und ja, sie sagt, genau wegen sowas wollte ich nicht, dass Sie mit Aidens Großeltern sprechen. Sie sind nicht in der Verfassung für sowas. Ich frage mich langsam, ob ich Ihnen nicht einfach sagen soll, dass er nicht mehr nach Hause kommen wird. Dann könnten Sie wenigstens Frieden finden. Und Shepard fügt hinzu, dass man soweit noch nicht sei. Clara meint dann, dass Aiden erwähnte sie in einem Video, das er mir irgendwie geschickt hat, sie sei ein dufter Typ und dass er ihnen sein Leben anvertrauen würde. Sagen Sie mir eins, Colonel, ist dieses Vertrauen falsch gewesen? Und Lara, also Colonel. Und dann endet aber dieser Flashback, denn diese Colonel-Rufe gehen über in die nächste Szene. Im Weltraum sind wir natürlich in der Gegenwart F-302, Daedalus-Brücke immer hin und her. Wir fragen dann, Colonel, John, sind Sie hier noch? Da, haben wir sie hier noch irgendwo? Und Shepard, ja, ich höre. War ein bisschen so weggetreten, ne? Ja, wir richten hier den Transportstrahl an ihrer Funkfrequenz aus. Wir haben sie hier in einer knappen Minute, sind sie da raus. Shepard, ja, klingt gut. Also bin ich noch in Reichweite? Und McKay hält dann das Mikrofon des Headsets zu. Also aus dieser Distanz wurde das noch nie versucht. Und wir über Funk, Rodney glaubt, es klappt ganz sicher. Okay. Ja, und Shepard, na gut, klingt doch super, dann, ja. Ich hoffe, es geht dabei nichts verloren. Und McKay, wir sind soweit. Wir beamen ihn direkt auf die Brücke. Ist auch immer geil, dass er jetzt beamen sagt, im Deutschen jedenfalls, weil sonst ist immer transportieren. Ja, Shepard sieht man dann, wie er da rausgebeamt wird aus dem Cockpit und dann eben auf der dädalischen Brücke auftaucht. Und wir gucken ihn an und fragen mal nach, ob denn alles okay sei. Und Shepard, ja, zwei Arme, 10 Finger und dann schaut an sich herab, den Rest checke ich später. Und Cordray, okay, Doktor, das reicht jetzt, ne? Kann ich mein Schiff bitte mal zurückhaben? Und McKay, klar.
Ja, ein kleiner Denkfehler bei der ganzen Beamerei-Geschichte. Shepard saß in der F-302 und taucht stehend an Bord der Prometheus auf, der Daedalus auf.
Genau, auf der Daedalus jetzt im Maschinenraum oder Brücke, das wechselt immer so. Ja, der Virus ist wohl, oder man sieht anscheinend, wie er durch die Sicherheitskameras McKay beobachtet, der da irgendwie im Maschinenraum dieses Thema anscheinend runterfahren möchte. Weg da, ja. Er gibt dann irgendwas in die Konsole ein und darf ich mal, schiebt dann Shepard zur Seite. Und Shepard, ja, genau das mache ich, wenn ich Probleme mit meinem Laptop habe. Ich mache ihn an und wieder aus. Also, kleiner Gag, ne, haben das schon mit aus und wieder einschalten probiert.
Genau. Wobei sie das ja an der Stelle gar nicht tun. Ne? Also ja. Sie haben ja gesagt, nicht nur an- und ausschalten, sie würden ja auch direkt ein Backup einspielen. Also ja. Die machen eigentlich einen Zurücksetzen, einen Windows-Reset.
Ja, okay, das ist schon ein Schritt mehr. Hier gibt es einen Synchronisationsfehler im Deutschen, also kurz bevor, genau, McKay das da, was? Kurz bevor McKay das ganze System offline bringt, sagt Shepard, genau das mache ich auch, wenn ich Probleme mit meinem Laptop habe, ich mache ihn an und wieder aus. Logischer wäre jedoch, ich mache ihn aus und dann wieder an. Was sagt er im Original wohl auch so? Ja, also die Folge müssen wir jetzt neu schreiben. Ja, und wir denken, dass es doch ein bisschen komplizierter ist, die Nummer. Und Shepard, ja, wenn wir schon eine Seite aus John Shepards Handbuch für Computerreparatur zur Hilfe nehmen müssen, sieht es wohl übel aus. Und McKay über Funk. In Ordnung, Colonel, wir sind dann soweit. und Caldwell ja über Funk: Danke, Achtung hier, Colonel Caldwell, bereit machen zur Abschaltung des gesamten Systems. Und dann sieht man überall Leute, die eben warten, dass was abschaltet. Also bereit machen ist jetzt eher vielleicht, dass sie sich darauf einstellen, dass halt das Licht ausgeht oder so, aber das ist nicht irgendeine krasse Anweisung. Und dann, okay, los geht's, Doktor und McKay. Und dann gibt der Hermoid das Zeichen und der schaltet alles ab. Es wird auch erwartbar dunkel. Und ja, in diese Dunkelheit gibt es dann ein Flashback, in der wir dann ganz szenenübergreifende Kerze anzündet. Und dann kommt der Simon auch in das Zimmer rein. Also er hat so ein altmodisches Kleid wohl an. Und was soll das alles, fragt Simon. Nun, sagt wir, ich dachte, wir haben nicht mehr viele Gelegenheiten hier für anständiges Dinner. Ich meine, das Essen auf Atlantis ist gut. Ein paar atlantianische Gerichte sind fantastisch, aber und Elizabeth, ich komme nicht mit. Und sie dreht sich dann um und sammelt sich im Moment. Das verstehe ich nicht. Ja, du bist der Abenteurer, nicht ich. Ja, aber das bin ich nicht. Ich meine, das war ich nicht. Nicht wie früher. Weißt du, als ich das erste Mal durch dieses Tor ging, da war ich krank vor Angst. Ich wusste nicht, worauf ich mich vorbereiten sollte, was mich dort erwartet. Ich hab's halt riskiert. Und Simon, ja, ich weiß und ich bin auch stolz auf dich. Und ja, hier so Simon, hier. Da ist noch was, meint der Simon und schaut sie so Fragen an. Und er sagt dann, es gibt jemand anderen. Ja. Dann schaut sie ihn enttäuschend an und wendet sich dann auch ab. Du warst sehr lange weg, Elizabeth. Ja, er will ja noch irgendwas sagen und überlegt sich es dann doch woanders und dampft ab. Und wir stehen dann allein vom Tisch und löscht mit bloßen Fingern die Kerze, die sie eben noch angezündet hat. Ja, wir gucken, was das Kerzenlöschen in der Gegenwart gebracht hat. Auf der Daedalus Maschinenraum-Brücke wird die Nummer wieder hochgefahren. Die Lichter gehen an, es scheint alles ja, so zu sein wie erwartet. Caldwell über Funk, ja, Maschinenraum, wie ist denn der Status? Und McKay, alle Systeme stabil, kein Hinweis auf ein Virus. Schaut aus, als hätte die Nummer funktioniert. Und Hermoid würde mal gern vorschlagen, dass man das doch mal den Ort verlassen. Unsere momentane Position könnte mittlerweile ja bekannt sein. Caldwell fragt nach dem Hyperraum und Hermoid, ja, dauert noch eine Weile, bis der eben zur Verfügung steht. McKay könnte aber Sublicht anbieten. Und Caldwell, ja, bringen Sie uns raus, Major. Also irgendwie so Star Trek-mäßig. Und Cooper meint, ja, Sir. Und dann sieht man die Sublichttriebwerke, die werden aktiviert. Und dann piept es plötzlich. Ja, ich glaube, es piept wohl. Und Caldwell fragt auch, was ist denn jetzt? Und Cooper meint, ja, wir kommen vom Kurs ab. Steuerungsinstrumente reagieren nicht. McKay meint, ah, verdammt. Und Caldwell dann, ja, Maschinenraum, was geht denn da überhaupt vor? Und McKay dann, das Virus. Es ist wieder da. Es hat die Kontrolle über die Sublichtnavigation.
An der Stelle übrigens noch ein Fehler. Das haben wir ja vorhin schon gehabt, dass hier Leute mit dem falschen Rang angesprochen worden sind. An dieser Stelle auch bei Cooper so. Cooper ist Captain und wird irgendwie als Major angesprochen. Also der geht hier um den Piloten,
das bringt uns hier raus. Ja.
Ja.
Shepard beklagt sich, ja, hast du gesagt, es ist alles clean hier. Und war es auch, mein McKay, nach dem Neustart gab es ja kein Anzeichen für das Virus, ne? Und das dürfte auch nicht passieren. Ne? Und Cooper so, Sir, wir haben noch ein Problem. Und zwar dieser neue Kurs. Wir sind auf Koalitionskurs, auch geil. Koalitionskurs mit dem neuen Stern. Und ja, durch die Frontscheibe sieht man jetzt weit entfernt so einen Stern leuchten. Sieht zwar schön aus, will man vielleicht trotzdem nicht mit da zusammentreffen. Ja, und dann geht es wieder im Maschinenraum weiter.
Ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig, ne? Also, ne, wir hören es ja gleich die Auflösung dazu, ne? Warum sollte man das Ding jetzt mit dem Stern kollidieren lassen? Aber die Frage taucht gleich nochmal auf. Ja, Hermiod berichtet dann von wegen, der Virus tauchte fast sofort auf, nachdem man das System hochgefahren hätte. Ja, aber ihr habt das doch irgendwie ausgeschaltet und gewiped und hasse doch. Und MK sagt, haben wir auch, aber irgendwas müssen wir vergessen haben. Ja, und das will uns jetzt in die Sonne stürzen lassen? Will das wissen? Ja, sagt Hermiod, ja, vermutlich nicht so ganz. Also die Berechnungen hätten ergeben, dass man an der Sonne vorbeifliegt, aber richtig nah, sodass man dann irgendwie alle verstrahlt werden und alle sterben. Würden alle getötet werden. Und ja, aber wieso, wenn es doch hier irgendwie die Navigationskontrolle schon hat? Und ja, McKay sagt ja, die weiß jetzt vermutlich alles, kennt unsere Taktiken und sowas. Und weiß dann auch, ne, so von wegen, ne, dass wir das Schiff zerstören müssen würden, bevor es in die Hände der Race fallen würde. Wobei das ja auch totaler Blödsinn ist, weil an der Stelle würde man das Schiff ja dann gegebenenfalls auch zerstören. hören. Also, ne, also nicht nur, wenn die Rays
Ja,
angeflogen kommen, ne, also, sondern auch an der Stelle jetzt, wo man weiß, okay, wir werden alle sterben, das Schiff wird dann von den Rays aufgegabelt, dann zerstöre ich es doch jetzt auch. Also, das macht keinen Sinn. Also, ja, das ist ein, das, man, das, der Virus hat logisch drüber nachgedacht, hätte aber dann wissen müssen, als Reaktion darauf würde man jetzt das Schiff sprengen. Also, das macht so gesehen wenig Sinn. Also da hat der Virus einfach nicht weitergedacht. Ne? Also so, oh, ich habe eine Lösung, freut sich jetzt erstmal einen Ast ab und denkt nicht weiter drüber nach. Ja, plötzlich fällt McKay was ein. Ja, oh, es gab doch mal im Stargate Command sowas Ähnliches, ne? So von wegen, hat er einen Report gelesen, Entity hat doch irgendwie da irgendwie den Basecomputer übernommen, haben so einen Shutdown gemacht. Und ja, es hat sich doch in eine Melp hochgeladen und hat das Ganze dann den Wipe so überlebt, aber wir haben doch gar keine Melps. Nee, aber wir haben einen ganzen Haufen F302, sagt er. So von wegen, ne? Wir haben doch schon jetzt herausgefunden, dass sich der Virus irgendwie an Bord des da hochladen kann. Ne? Wir haben das ja in Shepard's F302 gesehen. Und könnte sich also in einem dieser Schiffe oder in allen dann verstecken. Als wir das System runtergefahren haben, war es halt dort. Und das wäre doch eine mögliche Erklärung. Und Liz weiß aber nicht, worauf er hinaus möchte. Ja, wir müssen da irgendwie die Storage Devices mal, also die Festplatten aus den F302 ziehen. Na, wenn wir einen neuen Shutdown machen, das sollte dann doch das Ganze auflösen und helfen und so. Dann hier, in dem Fall kontaktiert mal die Brücke und wir werden jetzt, sagt Caldwell, wir werden auf dem Weg in die Glider Bay und ja, Shepard und Rodney machen sich dann auch auf die Socken. In einem Korridor versucht man jetzt irgendwie die Gleitertüren. Also wir sehen erstmal wieder die typische Ansicht von der Videokamera oben. Das heißt, der Virus beobachtet die. Und ja, sie kommen an eine Tür, also vermutlich dann der Eingang zur Glider Bay. Und ja, die Tür ist aber zu und lässt sich auch nicht öffnen. Und ja, ne, versuchen es dann an der nächsten Tür, aber auch da ist es nicht besser. Und ja, der Virus, er muss wissen, was wir hier tun oder versuchen zu tun. Und wie ist denn das möglich? Und ja, ne, denkt halt, ne, es antizipiert unsere Bewegungen, ne, wie in einem Schachspiel. Und ja, Shepard hofft dann aber auch, dass Rodney dann gut im Schach ist. Ja, ne, er spielt eher selten, er findet aber auch wenig an Herausforderungen bei der ganzen Sache, weil er keine passenden Gegner findet. Und Shepard meldet sich dann auf jeden Fall bei der Brücke und fragt nach, ob es noch irgendwie andere Möglichkeiten gäbe, in die Glider Bay zu kommen. Das wird verneint. Und ne, alle anderen, die ganze Sektion ist wohl abgeriegelt worden, sagt Caldwell. Haben noch kein Glück gehabt, das irgendwie zu überschreiben. Und ja, okay, dann beamt uns da doch mal rein. Und McKay direkt so fing, oh, hier, warte, 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 warte. Also der Transporter beamen, also das ist ja nicht dafür designt, um einen Punkt-zu-Punkt-Transport zu machen innerhalb eines Schiffes. So, wir könnten jetzt irgendwie in einer Wand rematerialisieren und müsste man jetzt aber das Risiko eingehen, versucht dann Shepard. Und ja, ne, er meldet sich im Radio hier, Colonel, wir sind bereit und ja, Standby, Standby, ne, Hermiot ist da noch irgendwie bei, kommt von oben. Ja, Rodney macht sich irgendwie ganz klein und irgendwie so, als sieht eher so aus, als würde er sich in die Hose machen. Weißt du, so mit gebeugten Knien, irgendwie die Hände irgendwie so schützend um den Leib. Irgendwie. Also sieht so aus, als müsste er dringend aufs Klo. Und ja, Caulfield sagt, Activating Transporter Beam und in der Glider Bay kommt man dann doch überraschenderweise heil wieder raus. Rodney ist total überrascht. Kommt jetzt irgendwie eine Warnmeldung, also gelbe Leuchten leuchten jetzt auf. Und ja, die Glider Bay Doors gehen auf. Und ich so, oh Scheiße. Und auf der Brücke bemerkt man das aber auch. Ja, Caulfield befiehlt da, hier, beamt sie raus, aber ja. Das passiert an der Stelle jetzt nicht. Die Gleitertüren sind jetzt offen, aber Rodney, wir sind noch gar nicht tot und Shepard fühlt sich auch nicht tot. Ja, dann meldet sich Hermione und sagt: Colonel Shepard, Dr. McKay, können Sie mich hören? Und ja, ne, ich habe da ein Schutzschild vor die Türe gelegt, um dass dann die Atmosphäre nicht entweichen kann. Aber der Virus hat das System infiltriert. Kann nur noch eine Frage von Minuten sein, bevor es da irgendwie die Kontrolle übernimmt. Und sie sollten also zackig da loslegen. Ja, ne, also McKay und Shepard rennen dann auf die F302s und hier nehmen die ganzen Memory Storage Module da raus. Und Caulfield erkundigt sich dann irgendwie danach, wie es denn vorwärts geht. Und Shepard sagt, ja, wir sind dabei. im Engineering ist Hermiot dann bewacht den Virus und sagt, ja, ich kann, ne, also ich kann das jetzt nicht weiter verhindern, dass der Virus da die komplette Kontrolle übernimmt.
Zu der Szene nur kurz, genau bei diesen F302-Szenen, also mit diesen Festplatten, die entfernt werden, gab es logischerweise, das ist ja normal eigentlich so, nur ein reales Cockpit am Set. Um jedes da praktisch eigenständig zu gestalten, doch ein bisschen zu verändern, haben sie da beim jedem Dreh verschiedene Glücksbringer und Fotos der Familien oder Geliebten dahin platziert. Also zum Beispiel Regisseur, ne, Peter DeLuise, der hat da ein Bild von seiner Frau in einem der Cockpits aufgehängt. Also so wollten wir es ein bisschen individueller gestalten, genau.
Ich wollte gerade sagen, ne, so ein Duftbäumchen hier und da, ne?
Ein
Also.
bisschen so, ja.
Ja, ne, also hier, beamen Sie raus, aber Hermiot hat keine guten Nachrichten. Na, der Virus hätte wohl auch das Beam-System übernommen. Also keine guten Nachrichten für Shepard und Anhang. Und das Schild ist wohl jetzt auch aus, berichtet der British Lieutenant, und Cargo Bay wird entlüftet. Ja, Caulfield versucht es dann bei Colonel Shepard und Colonel Shepard, und ja, wir sehen dann auf jeden Fall mit dem nächsten Kamerashot, wie McKay und Shepard in einer F302 im Cockpit sitzen. Das Cockpit ist geschlossen und man hört über Radio halt Caulfield. Und Shepard meldet zurück. Uns geht es gut. Wir haben uns in der F302, in die letzte F302 gerettet, bevor wir die Atmosphäre verloren haben. Und ob man sie jetzt rausbeamen könnte und nee, den Transporter beamen, da hätte man keinen Zugriff mehr drauf. Und ja, ihr müsst euch wohl noch eine Weile gedulden, sagt Liz. McKay berichtet, ne, wir hatten hier Glück, ne, wir haben jetzt alle Memory Units da rausgezogen. Der nächste Shutdown sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, an Bord der Brücke macht Cooper dann darauf aufmerksam, dass man der Sonne relativ nahe kommt, und Caulfield sieht das auch. Und ja, ne, wir haben jetzt irgendwie nicht mehr so viel Zeit, sagt dann Caulfield über Radio. Hermiot bestätigt, ne, Shutdown-Protocols sind ja immer noch da. Von unserem letzten Versuch da, ne, das sollte jetzt einfach nur ein paar Minuten dauern. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch ein paar Minuten haben, sagt Caulfield an Bord der Brücke, und dann geht's an Bord der F302 weiter.
McKay meint, ja, wissen Sie, bis heute war ich noch nie in einem von diesen Dingern. Die sind irgendwie ein bisschen hier schon eng, ne? Und Shepard ja ganz ruhig, Rodney, hier sind wir sicher, also für den Moment, auch eine gute Ergänzung. Na toll. Kurze Frage noch, also nur so aus Neugier, wie viel Sauerstoff geht hier überhaupt rein? Ja, recht viel. Ja, ich frage hier nur, weil, ne, wenn es nicht funktioniert und wir einen neuen Plan aushacken müssen, wer weiß schon, wie lange wir hier dann feststecken. Wissen Sie was, Rodney? Sie haben völlig recht. Der Vorrat ist begrenzt. Drum gehen wir sparsam damit um, indem Sie nicht reden. Aber kein Wort. Ja, genau. Dann geht's weiter. Cordrail über die Sprechanlage. Ja, Achtung, hier ist Colonel Cordrail. Werden es nochmal versuchen. Und dann werden ein paar Räume gezeigt. Und Cordrail, ja, jetzt beginnen Sie wieder mit der kompletten Systemabschaltung. Es wird wieder dunkel. Taschenlampen sind jetzt die einzige Lichtquelle. Und Hermod meint, und Neustart, und dann wird alles wieder hochgefahren. Licht geht wieder an, und dann wieder Dr. Wir fragt, ob das jetzt funktioniert habe, und das dauert einen Augenblick, meint Hermod. Shepard fragt, ja, hier ist Shepard, was ist denn jetzt gerade passiert? Und Cordray, ja, Augenblick, finden wir gerade raus. Und Cooper, ja, sorry, Sir, ne, hier, wir haben kurz Kontrolle über die Navigation gehabt, aber ist jetzt schon wieder weg. Und ja, man sieht diesen Stern, der ist jetzt wieder näher gekommen. Und Cordwell meint eben über Funk, es hat nicht funktioniert. Wir sind immer noch auf Kurs. Hier, Corona-Sphäre. Und wir seufzen, und Hermod schimpft auf Asgard irgendwas. Und ja, die Inkompetenz dieser Menschen beginnt mich zu ärgern. Also, ja.
Auch interessant, weil es ist ja die eigene Inkompetenz. Also mal ganz ernsthaft, ne? Die Menschen haben ja einen Lösungsansatz gefunden, wie das denn passieren könnte. Hermiot hat dort nichts zu beigetragen. Also was das jetzt mit Inkompetenz zu tun hat,
Er
also
steht
besser
da
war
und
er
kann
es gar jetzt auch
beleidigen.
nicht.
Es ist, ja.
Also irgendwie merkwürdig.
Im Hangar wieder, Shepard, naja, das Ding ist hier wie eine verdammte Kakerlake. Man kriegt es einfach nicht kaputt. Ja, und McKay ist auch verwundert, das hätte halt klappen müssen. Ne? Wir haben doch hier jeden Navigationscomputer ausgeschaltet. Es hätte sich auf dem Schiff nirgendwo schon verstecken können. Shepard, Sie haben schon recht. Auf diesem Schiff nirgendwo, aber es waren nicht alle Computer. Und McKay ist verwirrt ein bisschen, kann ich jetzt nicht folgen. Wir haben einen übersehen, und dann fängt McKay ahnt es, und dann im Weltall sieht man, die Daedalus fliegt weiter auf den Stern zu. Im Schlepptau befindet sich diese F302, aus der ja Shepard vorhin gebeamt wurde, und das ist jetzt eventuell der Zufluchtsort für das Virus. Shepard bringt die F302 jetzt online, und McKay, was machen Sie denn da? Naja, es ist die F302, aus der ich zurückgebeamt wurde, Rodney. Die steuert uns. Schön, aber wir können nicht hinterher. Wir haben keine computergestützte Navigation. Und Shepard, ja, brauche ich nicht hier einen Navigationscomputer, um dieses Ding zu fliegen. Außerdem, wir haben es doch gar nicht so weit. Ja, McGay gibt sich geschlagen und schnallt sich immer sicherheitshalber auch an wie Shepard. Und der meldet sich über Funk. Ne? Shepard am Maschinenraum klar machen für weitere Systemabschaltung auf mein Kommando. Und wir über Funk, ja, was haben sie denn jetzt vor? Den letzten Ort vernichten, an dem sich das Virus noch verstecken kann. Und McKay, warten Sie einen Moment, mein Gurt ist noch offen. Und dann rollt die F-302 schon los. Ja, und verlässt dann auch den Hangar ordnungsgemäß und Caldwell über Funk. Beeilen Sie sich, Shepard, ne? Die Strahlungswerte hier der äußeren Hülle, das steigt jetzt auch langsam. Verstanden. Ja, jetzt sieht man die F-302, die sich da von der Daedalus etwas entfernt. Und dann hängt sich sogleich die vom Virus kontrollierte F-302 hinten dran, so abfangkursmäßig. Und im Cockpit und Shepard und bei McKay geht, läuten alle Alarmglocken, auch die visuellen und auditiven. Und was ist denn das Gepiepe hier? Jemand hat uns gerade erfasst. Festhalten. Er fliegt dann mehrere Manöver und das Virus lässt sich aber nicht abschütteln. Puh. Die Trägheitsdämpfung nicht aktiv, fragt McKay. Sie spüren bei diesem Tempo die Kurven auch bei aktiver Dämpfung, meint Shepard. Und McKay findet das super zu wissen. Und Shepard fliegt weiter. Ausweichmanöver. Hermold, ich habe sie auf meinem Bildschirm. Und dann sieht man eben auf dem Bildschirm eine blaue F-302, die von einer gelben verfolgt wird. Und Hermold meint, dass eben das computergesteuerte Schiff sich bereit macht zu feuern. Das sind jetzt immer halt so Miniszenen. Shepard schaut nach hinten.
Die Frage an der Stelle ist ja eigentlich eine andere. Na, also wir wissen, dass der Virus schon so manches System übernommen hat. Wir haben aber bis jetzt noch nicht gehört, dass es irgendwie das Feuerleitsystem übernommen hat. Also warum schießt die Daedalus nicht einfach das Ding ab?
Das haben wir nicht. Ich glaube, das wird einfach angenommen, dass es das auch hat. Ne? Aber erwähnt wird es nicht, stimmt. Ja. Ja. Shepard schaut mal kurz nach hinten und dann, wir werden jetzt mal auf die Bremse treten und dann zündet er die Bremstriebwerke und dann diese virusgesteuerte Jagd dann natürlich, weil sie nicht so schnell reagiert, oder was heißt natürlich, aber jagt dann halt kurz an denen vorbei und jetzt sind praktisch unsere Jungs hinter der virusbefallenen Maschine. Es ist ein bisschen schwer so zu beschreiben. Ich hoffe, wir haben die Folge gesehen.
Das ist ein Zitat aus Maverick, ne? Going on tap on the brakes here. Das ist aus Top Gun.
Genau, auf dem Bildschirm sieht man eben nun die gelbe F-302 hinter die blaue gehängt und wie ihr findet, das ist ein gutes Manöver und Hermoid ist zum T-Hulk mutiert. In der Tat, Shepard meint, dass das Ding jetzt auf die Koronosphäre zuflöge und McKay schließt schon mal die Augen und hat einen sehr verkrampften Gesichtsausdruck. Das ist wirklich nicht so seins. Darf ich anmerken, dass wir hier schlechter geschützt sind als in der Daedalus? Nein, nicht wirklich. Dachte ich es mir doch. Ja, wir sehen, wie beide F-302 auf diesen Stern zufliegen. Wir und Hermold schauen sich das auf dem Bildschirm immer noch an im Maschinenraum. Und die Strahlungswerte im Schiff des Colonels beginnen zu steigen. Aber es hat er ja schon eben gesagt, deshalb kann man sich das schenken, diese 2 Sekunden. Und im Weltraum, McKay meint, liegt es an mir oder wird es einfach heiß hier drin? Ganz ruhig, Rodney, ich habe ihn ja gleich. Ja, dann sieht man, die F-302 ist nur noch vom Bildschirm verschwinden im Maschinenraum. Und wir fragt sich, was denn davor jetzt? Was geht davor, mein Gott? Und Hermold, ja, sie nähern sich halt der Corona-Sphäre. Es gibt zu viele Differenzen. Genau. McKay schirmt mit seiner Hand sich gegen das Licht ab oder so. Also haben wir keine Sonnenbrillen dabei. Wissen Sie was? Ich habe recht helle Haut. Ich kriege da hier einen leichten Sonnenbrand. Das geht wirklich schnell. Shepard, ja, nur noch eine Sekunde und dann die Zielerfassung sieht man auch, wie sie da ein bisschen drunter leidet unter diesen Schwierigkeiten. Doch schließlich kann Shepard die F-302 des Virus da erfassen und feuert und das Schiff wird auch zerstört. Ja, und dann geht's wieder auf der Daedalus oder F-302, das wechselt immer her, wieder weiter.
An Bord der Daedalus macht man sich Gedanken, wie lange man denn das da draußen überleben könnte mit den Strahlungsleveln. Und Hermit hat keine guten Nachrichten, glaubt, das wäre schon zu lange. Und Liz kann das aber nicht akzeptieren und ruft per Funk, ja, John, can you read me? Und Caldwell hört das natürlich auch. Also bitte, John, bitte, Rodney, kommen. Und dann meldet sich aber plötzlich Shepard. Target is destroyed, sagt er. Target is destroyed. Und wenn sie jetzt nochmal einen Shutdown probieren sollte, ne, das sollte jetzt funktionieren. Oh Gott, sagt Liz, so viel hat uns ja wirklich eine Minute lang Angst haben gemacht. Shepard entschuldigt sich. Caldwell meldet sich so wegen. Wir werden mit euch einen Rendezvous machen, sobald wir können. Wir werden jetzt erstmal den Virus ausschalten. Und Shepard bestätigt das an Bord der an Bord der F-302 bleiben wir. Ja, ne, Shepard lobt dann Rodney ein bisschen, so von wegen, hier, du hast dich echt gut geschlagen, hier, willst du vielleicht mal den Steuerknüppel? Und McKay so von wegen, oh, wirklich, wirklich? Und Shepard, no. Wobei man im Weltraum ja auch schlecht mit was zusammenstoßen kann. Also mal ganz ernsthaft,
Ja,
Rodney jetzt den
kann man mal
Steuerknüppel mal ein
machen.
paar
Gibt es nur
Mönche
den
mal.
Stern da, aber.
Ja, ne. Also, ja, wir sehen die F-302, wie sie sich vom Stern entfernt Richtung Daedalus. Ja, und dann ja, wechseln wir die Location. Wir sind nämlich bei Atlantis, auf Atlantis, bei Tag im Gate Room. Und ja, man kommt aus der Daedalus an, also man wird runtergebeamt im Gate Room. McKay, Beckett, Shepard und Weir unterhalten sich, als sie jetzt irgendwie zum Kontrollraum hochgehen. Da treffen sie dann auf Teela. Jetzt wissen wir auch, wer die Atlantis geleitet hat in der Zeit. Teela, also eine Fremdintelligenz. Das ist natürlich sehr, sehr
Das kommt
sinnvoll.
super an im Stargate Center, Thomas.
Ja, das, na, so fing, hier, Dr. Weir, Dr. McKay, Dr. Beckett, hier, alle zurück, hallo, Lieutenant Colonel Shepard, congratulations, also das scheint sich ja wirklich schnell rumgesprochen zu haben, die kommen gerade von der Erde, das Erste, was man rüber gefunkt hat, hier, das ist die Daedalus, an Bord sind Lieutenant Colonel Shepard, das ist auch
Wichtigste Sache, ja.
geil, ja, ist auch geil. Vielleicht hat Shepard sich selber gemeldet und hat direkt so auf Weg. Hier, Lieutenant Colonel Shepard an Atlantis. Lieutenant Colonel Shepard an Atlantis. Ich weiß es nicht. So auf Weg. Ja, ist denn irgendwie hier, was ist denn hier passiert in der Zwischenzeit, wo wir weg waren? Ja, kein Anzeichen der Wraith. Ja, also sie glauben scheinbar wirklich, dass Atlantis zerstört worden ist und na, euer Trip war wohl nicht so ganz so entspannt und ja. McKay jammert da rum, so wie, ja, meine Nase pelzig. Jetzt hat er doch den angekündigten Sonnenbrand erhalten und er will dann auch so von wegen von Beckett irgendwie so eine Feuchtigkeitscreme und hätte er wohl und ja, ne, so von wegen, das sollten wir dann jetzt auch holen und ja, Beckett voll unterwürfig, ja, Rodney und ja, Shepard hat dann aber auch andere Themen und sagt dann, hier, andere, hast du hier irgendwas von deinen Offworld-Contacts gehört? Teela, und ja, Intelligence Reports und bis jetzt gab es noch keine Neuigkeiten von Lieutenant Ford und ja, er wird sich die Unterlagen trotzdem gerne angucken. Und ne, ich habe dir eine Kopie fertig gemacht, gib ihm ein Tablet und danke, 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 Ladies, sagt er vor allen Dingen, wieso Ladies? Er hat doch nur was mit Teela in dem Moment gehabt, aber ist ja egal. Teela dann auch so, Dr. Weir, so wegen hier, tut mir leid, dass eure Reise so scheiße war. Ja, wir sind aber hier gut angekommen. Das ist doch da was, worum es geht. Ne? Teela, aber war auch bestimmt trotzdem toll, zur Erde zurückzukommen, ne? Also um sich mit Freunden zu treffen, mit geliebten Menschen. Und ja, ne? Liz schaut sie nur bedröppelt an. Selenka kommt dann aber zu und mischt sich ein. Ja, hier, ich bin froh, dass Sie wieder da sind, Dr. Weir. Wir haben hier viele Informationen, was die Stadt angeht. Und wir, seitdem wir das ZBM installiert haben, haben wir ganz, ganz viele tolle Dinge entdeckt. Auch geil, man hat gerade nachgefragt, ob irgendwas Neues gibt. So wegen, nein, nichts. Und, ne? Also, und jetzt so wegen, hey, hier, doch, doch, ganz, ganz
Umentschieden.
viel.
Da ist doch noch was, ja.
Kann das nicht warten, will Teela, dann wissen, die sind doch gerade erst angekommen und Selenka, nee, nee, sagt Liz, alles gut, machen wir, machen wir. Nimmt das Tablet von Selenka dann mal an die Arbeit. Fade out, End Credits. End of
Ja.
Story, Wochenende.
Zur Trivia. Dieser Episode fehlt eine Introsequenz. Stattdessen sind die Hauptcredits über die Teaser-Szene gelegt, mit einem sehr kurzen Satz brandneuer Grafiken am Ende. Das Set der Daedalus bestand aus drei Korridoren und zwei Räumen. Zuvor war es das Set der Prometheus, wurde aber anschließend in Klammern bedingt durch etwas, was passiert, wo wir noch nicht sind. Deshalb sage ich es nicht. Dann wieder für die Daedalus umgebaut. Ist jetzt ein bisschen kryptisch. Für jede Daedalus-Szene wurde dieses Set benutzt und auch stetig verändert, damit es bei jedem Dreh anders aussah. So wurde zum Beispiel die Cafeteria und der Maschinenraum nacheinander im gleichen Zimmer aufgebaut. Einzelne starre rote Auge, das die Besatzung durch ein Fischaugenobjektiv ansieht, ist ein Ebenbild des Computers HAL 9000 aus dem Film 2001 Odyssey im Weltraum, der euch ja als Sci-Fi-affine Leute wohl ein Begriff sein sollte, dürfte, könnte.
Könnte.
Schon mal gehört auf jeden Fall, wenn man nicht gesehen hat. Genau, dann haben sich noch Martin Gero gemeldet in der Nachricht im Guild World Forum. Tori und die Autoren würden gerne Wirs weichere Seite erkunden. Ich denke, sie werden das, was sie suchen, schon früh in Staffel 2 in einer Episode namens Intruder finden. Und Elizabeth Spear-Darstellerin Tori Higgins in einem Interview mit Steve Aramo: Das ist das einzige Crossover, das wir bisher gemacht haben, zumindest in unseren ersten 9 oder 10 Folgen dieser Staffel zwischen Atlantis und SG-1. Ich fühle mich so glücklich, dass ich Teil davon war. Ich weiß, dass hier und da drüben gesprochen wird, es einmal so zu machen, ne? Aber ich glaube nicht, dass man es zur Gewohnheit machen sollte. Obwohl es schön ist, einen Wandteppich und diesen vielschichtigen Effekt der Vermischung zu haben, möchte man nicht, dass es von der Tatsache ablenkt, dass dies zwei sehr unterschiedliche Shows sind. Fehler, genau. Ach so, als die Daedalus den Hyperraum verlässt, sieht es wie ein Milchstraßen-Hyperraumfenster aus. McKay sagt aber, dass sie schon am Rande der Pegasus-Galaxie seien.
Ja, das Fenster unterscheidet sich doch nicht, egal wo du bist.
Das weiß ich nicht, anscheinend schon. Das habe ich mehrfach gefunden. Ich kann es dir nicht sagen, aber anscheinend schon.
Überhaupt gar keinen Sinn.
Ach so, Airman Frank Levin trägt ein falsches Namensschild an seiner Uniform, als er Shepard und wir in der Kantine anspricht. Der Name darauf ist nicht eindeutig zu erkennen, aber er lautet dort auf keinen Fall Frank Levin, sondern Charles Brown oder so ähnlich. Ja, Zitat der Woche, hast du da irgendwas finden können?
Ja, die Unterhaltung am Anfang zwischen Hermione und McKay. Und McKay sagt ja, scheiße, und was hast du denn gemacht? Und ich habe das gerade mal durch ein Translation Program gejagt, es ist Race. Und Hermione dann ganz ernst, scheiße, also wirklich, verdammt.
Ja, gut. Ja, ich habe gar kein Zitat, sondern ich habe irgendwie eine Lieblingsszene, ja, das, was du vorhin beschrieben hast, wo eben Shepard und McKay sollen da von, also im Schiff umhergebeamt werden und McKay beugt sich da so komisch, sieht ängstlich aus und es geht gefühlt 2 Minuten, es war jetzt nicht so lang, aber es sieht so merkwürdig aus, was er da so veranstaltet und wie unsicher er da so rumgebeugt ist, ja, fand ich sehr schön. Genau, zum Fazit soll ich mal anfangen.
Noch macht das.
Okay. Ja, ich finde jetzt im Verhältnis zu den letzten SGA-Folgen fällt es ein bisschen ab, weil ja, es ist halt dieser Gegner von innen. Das ist, glaube ich, immer so schwierig spannend zu machen oder ja, was der Virus dann macht. Und dann ist es, hat er sich so weiterentwickelt und dann ist es auf einmal ein Virus mit WLAN-Zugang nach dem Motto so. Ist ein bisschen so Akte X die Maschine, so ein bisschen. Ja, manchmal denke ich mir, ja. Was ich aber der Folge zugute heißt, dass man mal ein bisschen so die Einblicke noch hat, weil das kam, finde ich, in der, also allgemein bei Atlantis zu kurz, so wie kommen die Leute da hin und so, dass man nochmal geguckt hat, wie sind so die Beziehungen untereinander oder was gibt es da für Schwierigkeiten, dass man das auch mal onscreen sieht und nicht nur von irgendeinem Halbsatz, den wir irgendwo raushaut oder wer auch immer, halte ich der Folge zugute, aber generell ist es jetzt für mich nicht die ultimative Episode und sie ist solide, aber ja, wenn man die jetzt verpasst, dann geht die Welt nicht von unter. Ich würde sagen, Daumen zur Seite, das kann man machen, aber irgendwie so, also so richtig gehuckt hat sie mich nicht. Ich kann nicht sagen, was da genau fehlt oder wie, aber ist halt jetzt, ja, war eher so Standard. Aus meiner Sicht so eine Füller-Ding. Ich weiß nicht. Wie siehst du das, Thomas?
Ja, also wir haben gehört, dass auf der Erde ein Fullsweep der ganzen Daedalus gemacht worden ist, was halt auch ein bisschen merkwürdig ist, du wirst das Ding nach so einer langen Reise, ne, die du zum ersten Mal unternimmst, ja auch irgendwie mal warten. Das heißt, dass der Virus da nicht entdeckt worden ist, ist schon sehr, 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 sehr merkwürdig. Dann haben wir gehört, der Virus hat sich irgendwie an Bord geschlichen, wie auch immer er da hingekommen ist. Das wurde ja in dieser Folge überhaupt nicht geklärt. Wir wissen auch nicht, wie er aus den F-302s wieder zurück an Bord kommt. Also das ist, sind auch, weil das ja eigentlich getrennte Systeme, also an Bord der F-302 kann ich mir nicht vorstellen, dass das Navigationssystem extra mit dem Funk verbunden ist. Also macht keinen Sinn, das zu tun. Also merkwürdig, wie es dann passieren sollte. Vor allen Dingen bei solchen Dingen hast du meistens ja gar keine, ist ja gar keine Computersoftware, das ist ja meistens dann wirklich so ein ROM-Baustein, also das ist ja so mehr das BIOS dann des Ganzen, also das kannst du nicht einfach überschreiben, das geht überhaupt nicht. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, auch an der ganzen Geschichte, wir haben gehört, der Virus hat sich irgendwie, ja, übertragen, hat sich dann eine ganze Zeit lang ne, entpackt, dann war vielleicht noch eine Zeit lang inaktiv. Du kannst aber davon ausgehen, dass an Bord einer F-302 nicht der ganze Virus drauf passt. Also nicht in der Gesamtheit, wie er vorher war. Das heißt, wenn
man noch dann,
ja, nee, was, es wird wieder das Original-Package sein oder ja, nur ein Teil. Und das braucht dann wieder, um sich selber wieder neu zu schreiben oder auszubreiten. Aber warum passiert denn das dann instantly? Weißt du, die haben den Reset gemacht. Die, ne, das Ding fällt wieder hoch. Das, der Virus, Teil vom Virus oder der gepackte Virus hockt an Bord der F-302. Das heißt, der müsste sich doch entweder, der müsste sich doch dann doch wieder ausdehnen. Der müsste sich doch erst wieder entpacken. Das müsste dann doch wieder 2, 3, 4 Wochen oder wie lange das jetzt auch immer gedauert hat. Was das hatten stimmt. Sie gesagt? 6 Wochen
seit der letzten Begegnung? Mit dem länger Trade gedauert. Ja.
Na, also warum passiert das dann plötzlich instantly direkt wieder? Das kann
Hat eine
nicht
schnellere
gehen.
Bitrate entdeckt, ein schnelleres Internet.
Ach, also das ist also nur spätestens nach dem ersten Wipe. Du hättest dann beim Rückflug wieder dasselbe Problem gehabt, ne? Aber bis dahin wäre es vielleicht auch aufgefallen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Aber mal ganz ernsthaft, das kann nicht funktionieren. Also nach dem ersten Wipe wäre es das gewesen für den Virus. Erstmal. Ne, der hatte dann wieder einen Timeout gehabt. Dementsprechend, ja, okay, ein Computervirus. Ein Virus, der sich in einem Malp versteckt. Ne, das hatte McKay ja auch erwähnt, dass es das schon mal gab. Also es ist ja eigentlich genau dieselbe Story, bloß nur noch mal in Wiederholung. Ja, wir sehen noch mal ein bisschen drumherum. Wir sehen Aidens Family, also seine Cousine. Wir sehen, dass Simon und Liz sich getrennt haben. Ja, aber pff, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also die Folge hätte man sich auch Texteinblendung 3 Wochen später oder so und dann sind sie wieder an Bord von Atlantis. Hätte man sich auch schenken können. Dazu mal, wir auch nicht wissen, wie die Wraiths da irgendwie in den Computer gekommen sind. Also wenn du einmal drin bist, ja, meinetwegen, dann dehnst du dich aus. Aber wie kommt dieser Virus jetzt überhaupt an Bord? Das wurde jetzt auch nicht erklärt. Und der war einfach da. Es ist, also ich hätte mich deiner Meinung angeschlossen. Ein Daumen in die Mitte, also ja, absolut nichts sagen. Hätte man sich auch schenken können.
Sind wir ja einer Meinung. Ich würde noch
Ja,
hinzufügen, leicht,
unglaublich.
leichte Tendenz nach unten irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist, ja, die Action, Anführungszeichen, am Ende war okay, aber war jetzt so ein Zwischending. Ja. Naja, Pleroide, aka Tobias, hat mir noch geschrieben, zur letzten erschienenen Folge, also Avalon Teil 1, das ist jetzt ein bisschen kurios, ja. Nee, genau, da schrieb er nämlich, Mumpitz, Mumpitz, nicht Doppelpunkt, hier steht Ausrufezeichen und ich sage Doppelpunkt. Und dann erklärt er noch was, Fox 2 hat, was? Die hat er schon verschossen. Fox 1 heißt einfach, dass es eine ungelenkte Rakete ist und Fox 2 ist das Abfeuern von Infrarotraketen. Und Fox 3 von Radarsuchraketen. Sorry, ich habe eure Folge 204 im Ohr und muss das gleich mal klarstellen. Also er ist da militärisch, weiß ich nicht, mehr drin oder so. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass es da große Unterschiede
Okay.
gibt. Ja, ich habe es aber auch nicht mehr jetzt auf dem Radar. So.
Nee, das habe ich gesagt, ne? Das
Naja.
Fox 2 und dann sagt er ja später nochmal Fox 2 und ich wollte mich ja wundern, schießt er jetzt zweimal dieselbe Rakete? Aber ja, wenn es unterschiedlich wäre, wenn das nur
Aber gut, jetzt wissen wir
die
es.
Art der Rakete,
Genau.
ja.
Das ergibt irgendwie auch Sinn, aber natürlich, ich bin da jetzt in diesem Militärjargon. Das finde ich immer gut. Es gab doch, glaube ich, eine Star, oder war das diese mit diesen Felger? Oder gab auch so eine Stargate-Folge, wo halt diese Wissenschaftler da irgendwie rumgrusen und nur Quatsch machen und die wussten dann auch nicht, was diese komischen Handzeichen bedeuten. Das fand ich sympathisch, weil wenn du da nicht drin bist, dann ja, das kann halt alles bedeuten.
Das war die letzte Folge SGA, da wo Rodney unterwegs ist mit dem ZPM
Ja,
und
stimmt, stimmt.
die.
Ja. Weil was heißt, das finde ich halt sympathisch, weil manchmal, wenn du dann wirklich, ja, selbst wenn du dich dafür interessierst, aber irgendwie so, das ist ja, keine Ahnung, so universelle Zeichen, aber wenn du da nicht immer zu tun hast, ja. Aber danke für diese Ergänzung, ist doch immer super, wenn wir das haben. Nächste Woche ergänzen wir SG1, hoffentlich gut, denn da geht es weiter mit der Episode Origin, also nicht Origins, diesen komischen Launcher für 5 EA-Spiele oder was das war. Die gibt es den überhaupt noch? Weiß ich gar nicht.
Ja, gibt
Gibt
es.
es noch? Ach, Katastrophe. Aber okay,
Gibt's,
anders.
aber die Spiele gibt es ja fast alle auf Steam,
Ja.
also.
Nur was ich immer blöd finde, manchmal bei Steam-Spielen, wenn da noch gefordert wird, ja, du brauchst hier noch den Battle-Dings oder irgendwas. Leute, ich will ja das Spiel auf Steam haben, damit ich nicht noch Logins für 7 andere Dinger. Das finde ich immer blöd. Das verstehe ich nicht. Da sollte man neu verhandeln, weil das geht für mich gar nicht. Also, willst du eine Blu-ray gucken und dann musst du noch 2 DVDs einschieben? Das ist total Quatsch. Genau, wir hoffen, die nächste Folge ist kein Quatsch. Wie gesagt, SG1 gehen wir rüber. Das ist praktisch das Ende des Dreiteilers. Hier Avalon Teil 1 und 2. Und natürlich Teil 3 heißt nicht Avalon Teil 3, das ist ja Quatsch, sondern Origin und im Deutschen die Herkunft. Und da geht es weiter mit diesen Ori und was die da überhaupt machen wollen oder machen werden. Wir reisen nach Celestis. Und ja, es wird sich auflösen, ob Valar und unser Dr. Daniel Jackson vielleicht nicht mehr aneinander gefesselt sein werden. Für immer. Wir schauen mal, ob sie vielleicht auch überleben überhaupt. Weiß man auch nicht. Naja, genau. Das gucken wir uns an. Und ihr könnt uns gerne natürlich bewerten. 5 Sterne und so. Apple und wo auch immer Sterne vergeben und unterstützen über den Ko-fi-Link, wer PayPal hat. Ja, und ansonsten noch ein munteren Rest Sonntag euch.
Müssten wir als Werbeslogan machen. Sterne fürs Sternentor.
Das ist ein guter Slogan, ja.
Als Hashtag.
Hashtag Sterne fürs Sternentor. SFS oder so. Ja.
Ey, das wäre Stay Forever Spiel.
Ach so,
schönen ja. Gruß an die Kollegen. Grüße.
Hier nicht die Hashtags streitig machen.
Ja. Na gut, liebe Zuhörer, bis nächste Woche.
Macht's gut.
Ciao. Bis dann. Ciao.